Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Ereignisse aus linker Perspektive. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast, Kein Katzenjammer, richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich mich über die warmen Temperaturen am Wochenende freue. Die Freude wird aber konterkariert von der Sorge über den Klimawandel und scheinbar ist Europa einer der Kontinente, der sich am schnellsten erhitzt. Und heute sprechen wir über ein Thema, das genau mit diesen beiden Dingen zu tun hat. Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren in Europa, an der sehr viele Arbeitsplätze hängen. Gleichzeitig ist die Autoindustrie der Bereich, bei der allen klar ist, weiterhin so viele Emissionen gehen sie mit der Klimaerhitzung nimmer aus. Aber die Autobranche will man nicht aufgeben und die scheinbare Lösung dafür ist E-Mobilität. Aber auch diese ist in den letzten Wochen wirtschaftlich eingebrochen. Und das schauen wir uns heute genauer an. Inwiefern kann E-Mobilität die Klimakrise lösen? Wie wichtig ist die Autoindustrie in Europa? Und kann man sie klimagerecht umbauen? Und was hat es mit dem Wirtschaftscrash in der E-Mobilität auf sich? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Dominik Unteregger. Dominik lebt in Tirol, er ist dort bei den Jungen Linken der KPÖ und der ökosozialistischen Gruppe Red Blossom aktiv und heute das erste Mal im Podcast zu Gast. Es freut mich sehr, dass du da bist, Dominik.
Hey, schön da zu sein.
Uns ist in der Vorbereitung der Folge im Podcast-Team aufgefallen, dass es so extrem viele gibt und ich kann es mir einfach nicht verkneifen, diese Frage zu Beginn zu stellen. Was ist denn dein Lieblingssong über Autos?
Puh, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich Riden von Chamillionaire, einfach weil es ein Klassiker ist.
Ich habe das gerade gar nicht im Kopf, ich werde mir das nachher gleich anhören. Und ich weiß nicht, ob es bei mir das Lieblingssong ist, aber ich habe in der ganzen Vorbereitung auf die Folge schon einen Ohrwurm von 300 PS von EAV gehabt. Genau. Aber jetzt zum seriösen Teil. Vor knapp 2 Wochen ist in der deutschen Zeitung Handelsblatt ein Bericht erschienen, in dem große Probleme bei den wichtigsten E-Auto-Herstellern beschrieben werden. Manche sprechen sogar von einem generellen Crash der E-Auto-Aktien. Könntest du vielleicht ganz kurz erklären, was da gerade passiert ist und ob das wirklich alles so dramatisch ist?
Ja, also im ersten Vierteljahr 2024 haben die beiden größten E-Auto-Hersteller, BYD und Tesla, ziemlich miese Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Aktie von BYD, dem größten Hersteller, hat in dieser Zeit um 3% an Wert verloren und der Absatz von E-Autos ist um satte 43% gesunken. Bei Tesla sieht es auch nicht viel besser aus. Dort ist der Absatz, also die Verkaufszahlen, im Vergleich zum Vorjahr um 8,5% gesunken. Und der Aktienkurs ist sogar um etwas mehr als 30% gefallen. Laut Tesla sind die Probleme vor allem auf Lieferprobleme und die Konkurrenz, insbesondere von BYD, zurückzuführen. Auch der Stillstand in ihrem Werk in Grünheide nahe Berlin wegen einem Brandanschlag auf die Stromversorgung und Lieferprobleme aufgrund des Konflikts mit den Houthis, der den internationalen Handel durch den Suezkanal, eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, gefährdet, mögen Mitschuld haben.
Die Blockade von den Houthis war sogar vor kurzem schon Thema bei uns im Podcast. Aber das klingt, was du jetzt beschrieben hast, alles sehr akut und nicht wie ein nachhaltiges Problem für die E-Branche. Steckt da noch mehr dahinter?
Ja, es gibt auch noch andere Gründe für die schlechten Geschäftszahlen. Zum Beispiel ist das erste Förderprogramm für E-Autos in Deutschland, der sogenannte Umweltbonus, ausgelaufen. Das ist wiederum eine Folge des Streits um die Schuldenbremse, der Ende letzten Jahres eskaliert ist und wegen der die deutsche Regierung einige Milliarden Euro einsparen musste. Unabhängig von den Gründen führte das Aus des Umweltbonus zu einem starken Rückgang der Verkaufszahlen von E-Autos in Deutschland, einem der wichtigsten E-Auto-Absatzmärkte in Europa. Neben den Verkaufszahlen und Problemen bei der Lieferkette gibt es aber noch ein paar Faktoren, die sich im Moment nur auf den Finanzmarkt zeigen. Das sehen wir dann in Form von einem sinkenden Aktienkurs. Allen voran sind hier die Wahlkämpfe in Europa, zur EU-Wahl und zum US-Präsidenten zu nennen. In beiden Fällen wird nämlich die Forderung der E-Mobilität von konservativer Seite her angegriffen. Das zeigt sich darin, dass Joe Biden öffentlich ankündigt, dass die Umstellung von E-Mobilität verlangsamt werden soll und dass die ersten Stimmen nach dem Kippen des Verbrenner-Aus 2035 in der EU laut werden.
Also ein klassischer Fall von, unter Anführungszeichen, die Märkte sind unsicher wegen angenommenen Erwartungen. Nach dem, was du gesagt hast, stellt sich für mich aber immer nur die Frage, ist die E-Auto-Industrie also jetzt wirklich gefährdet? Was würdest du sagen?
Aktuell sieht es nicht so aus, als wäre das jetzt der totale Crash, wie ihn die Zeitungen herbeischreiben, auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick dramatisch klingen. Der kleine E-Auto-Crash betrifft im Großen und Ganzen nämlich hauptsächlich zwei Hersteller und bedroht auch diese nicht existenziell. Auf der anderen Seite scheint der rasante Aufstieg der E-Auto-Bauer aber generell etwas zu verlangsamen.
Wenn so große Firmen bzw. Konzerne in Schwierigkeiten geraten, bedeutet das meistens trotzdem nichts Gutes für die ArbeiterInnen und Angestellten. Glaubst du, die ArbeiterInnen in den Tesla Gigafactories oder in den Zulieferindustrien in Österreich müssen jetzt um ihre Jobs bangen? Und wie groß ist diese Branche? Bekannt ist ja, dass die Autobranche in Deutschland extrem groß und wichtig ist und deshalb auch viel Einfluss hat.
Unmittelbar betrachtet hat der jüngste Schock nur geringe Auswirkungen auf die Beschäftigten und betrifft hauptsächlich die Arbeiter und Angestellten von E-Auto-Herstellern. Aber die Auto- und Zulieferindustrie ist ein wichtiger Sektor, der in Europa rund 14 Millionen Menschen beschäftigt, was etwa 6% aller Arbeitsplätzen entspricht und 30% der Forschungs- und Entwicklungsausgaben ausmacht.
Okay, krass. Ich habe gewusst, dass die Automobilindustrie groß ist, aber das finde ich jetzt doch beeindruckend. Also 6% aller Arbeitsplätze in Europa ist schon eine beachtliche Zahl, muss ich sagen.
Ja, schon extrem relevant. Und dieser Sektor steht seit einigen Jahren generell vor großen Herausforderungen. Zum Beispiel hat die Chip-Krise, also Lieferschwierigkeiten bei spezialisierten Computerchips, die auch in modernen Autos zuhauf verbaut sind, dazu geführt, dass in den letzten Jahren rund 11 Millionen weniger Autos produziert wurden. Und europäische Autobauer sind weiterhin stark auf Verbrenner ausgerichtet. Bei den Verbrennern zählen die europäischen Hersteller, allen voran VW, auch weiterhin zum Spitzenfeld. Durch den Trend hin zur E-Auto geraten aber diese Unternehmen verstärkt unter Druck. Unter den Top 10 E-Auto-Herstellern sind zwar drei deutsche Unternehmen, BMW, VW und Mercedes, aber die verkaufen zusammen weniger Autos als jeder der beiden Marktführer BYD und Tesla alleine.
Spannend. Gibt es da Erklärungen, weshalb die europäischen Hersteller da so hinterherhinken?
Es gibt natürlich viele Faktoren, die mit hineinspielen, dass die europäischen Hersteller abgehängt wurden. Aber einer der wichtigsten ist einfach, dass der Technologievorsprung der europäischen Hersteller abnimmt. So ein Verbrennungsmotor ist im Vergleich zu einem Elektromotor nämlich sehr schwer zu bauen. Und andere Schritte der Fertigung von E-Autos sind deutlich weniger kompliziert als die Fertigung von herkömmlichen Autos. Die relativ gute Umsetzung dieser komplexen Fertigungsschritte und solide Konstruktion von Ingenieuren waren aber lange das Alleinstellungsmerkmal der europäischen Autohersteller. Auf der anderen Seite waren die Lohnkosten in Europa immer schon hoch. Und spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine kommen im internationalen Vergleich nur sehr hohe Energiekosten hinzu. Diese drei Faktoren, vereinfachte technische Umsetzung, hohe Lohnkosten und teure Energie, sind aktuell die zentralen Gründe dafür, dass die europäischen Autoproduzenten im Vergleich zur Konkurrenz aus China und den USA langsam ins Hintertreffen geraten. Und die eben angesprochenen Faktoren betreffen nicht nur die Autoindustrie selbst, sondern vor allem auch die Zulieferindustrie. Wenn Magna heute zum Beispiel Komponenten für Verbrenner liefert, aber der Trend generell mehr zum E-Auto geht, werden andere Teile benötigt, die Magna vielleicht gar nicht herstellen kann. Am deutlichsten wird das beim Herzstück des E-Autos, nämlich der Batterie. Die besten E-Autos sind immer noch jene, die die größte Reichweite haben, mit denen man also zum Beispiel bis nach Italien in den Urlaub kommt, ohne einen langen Ladestopp zu machen. Und um das zu gewährleisten, müssen spezielle Batterien verbaut werden. Und die kommen aktuell zu 70% aus China. Das heißt, auch Tesla, BMW und Co. greifen auf chinesische Batterien zurück und sind weniger auf lokale Zulieferindustrie angewiesen. Schrumpft also die europäische Verbrennerproduktion, werden auch die europäischen Zulieferbetriebe in große Schwierigkeiten kommen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Crash auf den E-Automarkt nicht so groß ist, wie vielleicht einige gerade rufen. Aber die gesamte Autoindustrie steht vor enormen Herausforderungen. Ein massiver Verlust an Arbeitskräften steht kurzfristig also nicht bevor. Aber mittelfristig werden die Verteilungskämpfe, der Standortwettbewerb und die internationale Konkurrenz immer härter werden.
Aber wenn der Crash jetzt nicht so groß ausfällt, stellt sie mir die Frage, warum passiert sowas auch bei Märkten, die so bewusst durch die Politik geschaffen wurden, wie eben der E-Automarkt?
Ja, die Antwort auf die Frage ist gar nicht so selbstverständlich, wie sie vielleicht scheint. Vor ein paar Jahren waren E-Autos noch gar kein Thema. Und jetzt sieht man sie überall auf den Straßen und E-Auto-Konzerne sind wichtige Player. Und das ist auch eine politische Entscheidung gewesen, weil Nationalstaaten durch ihre Klimapolitik direkt oder indirekt den E-Automarkt gefördert haben. Es gibt verschiedene Politiken, die die E-Mobilität fördern. Von der neuen EU-Taxonomie bis zur Aufhebung der Geschwindigkeitsobergrenze des Lufthunderters für E-Autos. Während sich wenige Leute ein E-Auto kaufen werden, nur weil sie gerne im Intel 130 fahren wollen, sind andere Politiken nicht nur Symbolpolitik. aber zum Beispiel auch die neue EU-Taxonomie, das ist eine Einordnung, wonach manche Unternehmen als nachhaltig und sozial gelten und es hat dann Folgen auf die Kreditwürdigung und so weiter. Diese Taxonomie wurde lange Zeit gehypt, aber ein direkter Einfluss auf Industrien ist nicht wirklich sichtbar oder zumindest nur sehr versteckt. Für Konsumenten sind vor allem Verbote und Preismechanismen sichtbar und wirksam, weil sie den Autokauf und den Betrieb beeinflussen. Verbot wie das Verbot von Verbrennungsmotoren sind zwar sehr effektiv darin, Verbrenner von den Straßen zu bekommen, werden aber langfristig umgesetzt. Würden Verbrenner von heute auf morgen verboten werden, wäre das aber ein riesiges Problem für die Autohersteller und die Belegschaft. Das Verbrenneraus, was 2023 von der EU beschlossen wurde, greift zum Beispiel erst 2035. Andere Preismechanismen, die bei der Nutzung von E-Autos ansetzen, sind hart umkämpft. Zum Beispiel kann ein E-Auto im Betrieb billiger werden, wenn der Dieselpreis steigt. Solche Reformen stoßen jedoch auf sehr viel Widerstand, wie wir es bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich oder den aktuellen Bauernprotesten in Deutschland gesehen haben. Und wie gut solche Politiken für private Konsumenten funktionieren, ist fraglich. Am besten funktionieren solche Maßnahmen im Normalfall für gewerbliche Nutzer, also Unternehmen, die einen eigenen Fuhrpark haben. Manche der Politiken setzen aber auch nur bei Unternehmen an, etwa der viel diskutierte CO2-Zertifikatenhandel, der jetzt auch für den gewerblichen Straßenverkehr eingeführt werden soll. Der Zertifikatenhandel wird von den Konservativen oft als Allheilmittel im Kampf gegen Emissionsausstoß gesehen. Was es sicher nicht ist, aber der Betrieb von elektrischen LKWs könnte in Zukunft so vielleicht gewinnbringend werden. Bei der Anschaffung von einem E-Auto spielen Preismechanismen oft die ausschlaggebende Rolle. Deshalb setzt die Politik auch gerne hier an und Förderungen in diesem Bereich zeigen auch Wirkung. Ein Beispiel dafür ist der gerade ausgelaufene Umweltbonus für E-Autos in Deutschland. Die Absatzzahlen von E-Autos waren deshalb deutlich höher, als sie unter normalen Zuständen gewesen wären. Die Absatzzahlen von E-Autos in Deutschland waren deshalb deutlich höher, als sie unter normalen Umständen gewesen wären. Wie effektiv diese Politik war, zeigt auch der enorme Rückgang der Absatzzahlen von E-Autos in Deutschland seit Jahresanfang. Dessen Rückgang halten Analysten auch für einen relevanten Faktor bei der aktuellen Krise bei Tesla, aber auch bei BYD.
Das klingt für mich aber nach einem Kompromiss, der hier gefahren wird, weil einerseits versuchen sie schon, die Emissionen runterzubekommen, oder sagen das zumindest, und andererseits ist die Automobilindustrie und eben ganz besonders die Herstellung von Verbrennern wirtschaftlich so wichtig, dass sie das maximal auf lange Zeit spielen können, obwohl der Hut eigentlich jetzt schon brennt. Aber das würde zum Beispiel Deutschland im internationalen Konkurrenzkampf dann halt eben schaden. Jetzt hast du Maßnahmen beschrieben, wie die Politik da eingreift, vor allem eben marktwirtschaftliche Mechanismen, um der Klimakrise zu begegnen. Wenn man sich die Maßnahmen genauer anschaut, was passiert da genau und mit welchem erwünschten Effekt?
Verbot ist nicht wirklich das, was ich als marktwirtschaftlich beschreiben würde. Aber im Großen und Ganzen hast du trotzdem recht. Ich denke da zum Beispiel an CO2-Zertifikate oder Subventionen für Endkunden. Da gibt es verschiedene Vorstellungen darüber, was diese bewirken. Konservative Ökonomen nehmen zum Beispiel an, dass sich der Preis von einem Gut so einstellt, dass Angebot und Nachfrage übereinstimmen. Aber oft funktioniert das nicht so. Wenn ich mir ein E-Auto kaufen will und dafür 20.000 Euro zur Verfügung habe, kann ich mir im Normalfall nur kein E-Auto leisten. Wenn mir der Staat aber 10.000 Euro obendrauf gibt, wenn ich mir dafür einen Tesla kaufe, kann ich mir das aber durchaus leisten. Die Nachfrage nach E-Autos steigt dann natürlich. Und wenn ein E-Auto, das um 30.000 Euro verkauft wird, auch Profit abwirft, werden auch mehr E-Autos produziert. Wenn ich aber nur 5.000 Euro für ein Auto zur Verfügung habe, muss ich aber vermutlich trotzdem weiter mit einem gebrauchten Verbrenner fahren, während sich jemand anderes den Zuschuss vom Staat für den Zweitwagen abholen kann. Oder noch einmal anders. Wenn der Verkauf eines Elektroautos subventioniert wird, erscheint es für den Konsumenten günstiger, wodurch die Nachfrage steigt. Gleichzeitig kann der Produzent den Preis weiterhin hochhalten. Insgesamt werden also mehrere teure Autos produziert. Die Kosten für den Preisnachlass für alle verkauften E-Autos trägt dann der Staat, also die Allgemeinheit. Ähnlich funktionieren CO2-Zertifikate. Wenn ein Transportunternehmen CO2-Zertifikate auf dem Markt verkaufen kann, weil es eine elektrische Flotte hat, hat es zusätzliche Einnahmequellen und kann die Transportleistung billiger oder zum selben Preis anbieten. Diese Politiken schaffen künstlich Profitmöglichkeiten für vermeintlich klimaschonende Produkte. Der Mechanismus, die Steuerung über die Profiterwartung, führt jedoch zu harten Konkurrenzkämpfen, Spekulationen und letztendlich zur Blasenbildung und Zerstörung von zu viel aufgebauten Produktionskapazitäten. Ein vollständiges Verbot von Verbrennungsmotoren für den Individualverkehr würde grundlegende Prinzipien des Kapitalismus angreifen. Der Bedarf nach Mobilität wäre vorerst viel höher, als mit E-Mobilität unmittelbar gedeckt werden könnte. Es müsste also geklärt werden, wie die vorhandenen Produkte verteilt werden und warum mit den vorhandenen Kapazitäten das produziert wird, was aktuell nur produziert wird. Man müsste sich zum Beispiel die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Cybertrucks herzustellen oder ob man doch lieber Mittelklassewagen produziert. Der Cybertruck ist dieser neue Pickup-Truck von Tesla, der ganz futuristisch designt ist und mit modernster Technologie versehen ist. Ein Verbot alleine reicht aber nicht aus, wenn die Verteilung weiterhin über den Markt passiert. Es wäre eher zu befürchten, dass der Cybertruck weiterhin produziert wird und es allgemein heißt, wir sind als Gesellschaft ein Stück ärmer geworden. Der Preismechanismus alleine kann das nicht erreichen, auch wenn es technisch möglich wäre. Der politische Wille, solche Veränderungen durchzusetzen, fehlt oft in der Politik und vermutlich auch in der Mehrheit der Gesellschaft, da die negativen Auswirkungen des Klimawandels derzeit noch nicht besonders spürbar sind.
Beziehungsweise würde ich auch sagen, dass selbst wenn das gerade auch nicht mit den Ursachen in Verbindung gebracht wird, beziehungsweise die Lösung der Ursache, also zum Beispiel weniger Emissionen, dann Einzelnen als verantwortlich umgehängt wird, statt einer Branche und eben dem obersten Ziel der Profitmaximierung, wie du sagst.
Ja, es gibt also keine starke Bewegung gegen den Status quo, also den Kapitalismus. Dadurch können weiterhin Cybertrucks statt Busse gebaut werden. Obwohl, vereinfacht gesagt, ein elektrischer Truck gerade mal einen Verbrennungsmotor, also ein klassisches Auto, ersetzen kann und der Verbrennungsmotorbus oder elektrischer Bus 3 bis 4 Verbrennungsmotoren obsolet machen würde. Also für unser Klima öffentliche Mobilität statt privater Trucks eigentlich viel besser sind. Grüne und Sozialdemokraten setzen den aktuellen marktwirtschaftlichen Maßnahmen wie CO2-Zertifikaten oder Subventionen für Endkunden, über die wir schon gesprochen haben, grüne Industriepolitik entgegen. Sozusagen als Kompromiss, den sie anstreben würden, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Grüne Industriepolitik ist dabei zunächst erstmal nur ein Schlagwort, weil Förderung für den Kauf von E-Autos würde eigentlich auch Industriepolitik genannt werden. Der Unterschied ist, dass es hierbei hauptsächlich um Standortpolitik und Technologieführerschaft geht und eher einzelne große Player bedient werden. Dabei werden beschleunigte Genehmigungen beim Bau von Fabriken, Steuerausnahmen für große Konzerne und Unmengen an Subventionen im Austausch für einzelne Produktionsstandorte von großen Unternehmen umgesetzt. Was die grüne Industriepolitik eigentlich ausmacht, ist, dass die Ziele dieser Politiken vielfältig sind. Es geht nicht nur um den Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen, sondern auch um Umwelt- und Klimaschutz. Politiken wie diese werden auch oft als wichtiger Aspekt der sogenannten Just Transition betrachtet, denn das Klima wird geschützt und die Menschen behalten ihre Arbeitsstelle. Just Transition ist also die Idee eines sozial gerechten Strukturwandels hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. In der Theorie ist das ein guter Weg, in der Praxis ist das jedoch nicht immer möglich und führt nicht immer zum gewünschten Ergebnis.
Du meinst, Österreich oder die EU wollen und können also nicht mit allgemeinen Regulierungen und Förderungen für KonsumentInnen a Just Transition, also eine gerechte Umstellung auf klimaneutrale Produkte, hinbekommen. Aber könnte der Staat nicht einfach selber die Produktion übernehmen oder im richtigen Zeitpunkt eingreifen? Ich denke da zum Beispiel an das MAN-Werk, das vor ein paar Jahren vor dem Aus gestanden ist und dann doch gerettet wurde mit dem Versprechen, dass dort klimagerechte LKWs hergestellt werden.
Also die Geschichte vom MAN Steyr ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Dinge entwickeln können. Das Werk stand vor ein paar Jahren vor dem Aus, was zu einem großen Arbeitskampf führte. Der Investor Sigrid Wolf sollte einsteigen und die Belegschaft lehnte seinen Übernahmeplan ab. Schlussendlich wurde das Werk jedoch gerettet, auch mit Geld der Steuerzahler. Das Versprechen war damals, dass mittelfristig klimagerichtete Lastwagen produziert werden. Einige Jahre später muss man sagen, es lief nicht ganz nach Plan. Klimafreundliche LKW werden dort lang nicht in Serie produziert und die letzten Jahre hinweg kam es immer wieder zu Stellenabbau. Letztendlich steht für die Investoren doch nur der Profit im Vordergrund. Der Gedanke, dass der Staat die Produktion selbst übernehmen könnte, klingt angesichts solcher Geschichten verlockend. Aber in der Praxis gestaltet sich das auch oft schwierig oder ist ganz unmöglich. Erstens ist es zu teuer, ein Werk zu übernehmen und für Investitionen haben westliche Staaten eigentlich nie Geld. Kein Geld ist in diesem Fall gleichzusetzen mit kein politischer Wille. Und das betrifft nicht nur die regierenden Politiker, sondern es fehlt aufgrund starker neoliberaler Erzählungen auch an der Unterstützung solcher Vorhaben aus der Bevölkerung. Zweitens fehlt dem Staat das Know-how, um solches Werkzeug zu betreiben. Und wenn man sich die Expertise von Manager einkaufen muss und gleichzeitig den Zwängen des Marktes ausgesetzt ist, billig und effizient zu produzieren, hat man wenig gewonnen. Und drittens gibt es in Österreich und vor allem der EU harte rechtliche Grenzen, wie sehr der Staat einzelne Unternehmen unterstützen darf, ohne dass man dabei gegen das Wettbewerbsrecht verstoßt. Ein Beispiel ist hier die Westbahn, die vor allem in ihrer Gründungszeit massiv mit Klagen gegen die ÖBB und den Verkehrsbund Ost vorgegangen ist. Richtig gut läuft es der Westbahn trotzdem erst seit dem Klimaticket.
Das ist vielleicht eine Erinnerung an mich, dass wir eh schon ewig eine Zug-Business-Folge machen wollten. Aber abseits davon gibt es Beispiele, wo die ArbeiterInnen selbst die Produktion übernommen haben und die Produktion dann umgestellt haben?
Ja, es gibt tatsächlich einige Beispiele, wo die ArbeiterInnen selbst Initiative ergriffen haben, um die Produktion zu übernehmen und umzustrukturieren. Ein bekanntes Beispiel ist die Fabrik Mondragon in Spanien. Als die ursprüngliche Firma in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, haben die ArbeiterInnen die Kontrolle übernommen und sie in eine kooperative Organisation umgewandelt. Heute ist Mondragon die größte Genossenschaft der Welt und das siebtgrößte Unternehmen Spaniens. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass solche Beispiele auch vor Herausforderungen stehen. Diese Genossenschaften produzieren nämlich immer nur für einen kapitalistischen Markt und müssen daher auch um Marktanteile konkurrieren. Das bedeutet, dass sie oft lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne akzeptieren müssen und sich so quasi selber ausbeuten müssen, um als Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben. Solche Kooperativen können aufzeigen, wie man die Produktion grundsätzlich anders organisieren könnte. Aber bis auf die Einkommensunterschiede innerhalb des Unternehmens lässt sich vorerst nicht viel verbessern.
Okay, also kann man sagen, es ist alles irgendwie schwierig. Was denkst du, wären die wichtigsten Ansatzpunkte, die der Staat, die Belegschaften, aber auch die KonsumentInnen haben, um die Automobilindustrie sozial verträglich klimafit zu bekommen? Oder ist das wirklich gar nicht möglich?
Sie klimafit zu bekommen, ist nicht so leicht möglich. Wenn man sich die Dringlichkeit der Klimakrise anschaut, dann braucht es drastische Maßnahmen. Das 1,5-Grad-Ziel ist mittlerweile praktisch unmöglich. Wenn wir die Klimakatastrophe abwenden wollen, genügt es daher nicht, den bestehenden Automobilenwahnsinn durch einen elektrobetriebenen Automobilenwahnsinn zu ersetzen. Es braucht eine enorme Senkung der Menge an Fahrzeugen. Individualverkehr ist nämlich nicht gerade energiesparend. Vielmehr sollte man den öffentlichen Verkehr drastisch ausbauen und klimaschonend transformieren. Das findet zurzeit aber überhaupt nicht ausreichend statt.
Ich muss sagen, ich frage mich da manchmal auch schon, warum eigentlich nicht?
Ja, viel zu oft werden KonsumentInnen in den Fokus genommen. Ist ja generell die liberale Herangehensweise, die Produzentenseite wird quasi nicht in den Blick genommen. Angeblich sind es die KonsumentInnen, die uns mit ihren unreflektierten klimaschädlichen Konsumentscheidungen in die Klimaapokalypse führen. Damit versucht man aus einem gesellschaftlichen Problem ein individuelles Problem zu machen. Nicht Großunternehmen und die Staaten, die diese Unternehmen verteidigen und decken, sondern die persönliche Unmoral der KonsumentInnen ist demnach die Wurzel des Problems. Dabei können sich viele Menschen gar nicht leisten, auf ein Elektroauto umzusteigen und würden stattdessen alle auf das öffentliche Verkehrsnetz umsteigen, würde dies wahrscheinlich in kurzer Zeit schon zusammenbrechen. Und ob große Automobilkonzerne und ihre vielen Komponentenhersteller in ihren Fabriken ökologische Produktionsmethoden einsetzen, darauf haben KonsumentInnen sowieso keinen Einfluss. Jetzt könnte man hergehen und sagen, ja, dann soll es halt der Staat machen. Aber der bürgerliche Staat stoßt da auch sehr schnell an seine Grenzen. Er kann die Automobilkonzerne nämlich nur so stark einschränken, dass es den wirtschaftlichen Standort nicht ernsthaft gefährdet. Sonst würde das internationale Investoren abschrecken und es würde zu Kapitalflucht kommen. Das Wirtschaftswachstum ist auch ein wichtiges Ziel jedes bürgerlichen Staates. Denn hört die Wirtschaft auf zu wachsen, führt das im Kapitalismus zu Arbeitslosen und es gefährdet die Machtbasis der regierenden Fraktionen. Aus diesen Zwängen ergeben sich die aktuellen unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen der Staaten. Klimaschutz ist nämlich bisher immer an die Bedingung geknüpft, dass auch eine Business Opportunity darstellt und es zum Wirtschaftswachstum beiträgt. Wenn es die KonsumentInnen und der Staat also nicht richten können, dann müssen es wohl die Belegschaften tun. Wie wir aber vorhin schon gesehen haben, ist es auch schwierig. Die ArbeiterInnen müssen sich dann halt selber ausbeuten, um profitabel zu bleiben, und ökologisches Schrumpfen ist aufgrund der Konkurrenz auch keine Option.
Jetzt haben wir vorher gehört, 6% der Arbeitsplätze in Europa. Da stellt sich, finde ich, dann schon die Frage, siehst du überhaupt einen Weg eines gerechten ökologischen Wandels der Automobilindustrie?
Ich glaube, dass es im Kapitalismus nicht möglich ist. Es ist notwendig, dass wir auf systemischer Ebene handeln und unser Verkehrsmodell grundlegend verändern. Der einzige Weg, das zu tun, ist die Etablierung einer sozialistischen Planwirtschaft. So kann der öffentliche Verkehr rasant ausgebaut werden, auch wenn es dann keinen Profit mehr gibt. Die Automobilindustrie kann geschrumpft und ökologisch transformiert werden, ohne dass das zu einer Krise führt, und wegfallenden Arbeitsplätzen kann man mit einer Arbeitszeitverkürzung begegnen. Eine Just Transition innerhalb des Kapitalismus ist aus meiner Sicht eine Illusion. Das liegt an den Zwängen unseres Wirtschaftssystems, in dem ausreichender Klimaschutz unmöglich ist und sich soziale und ökologische Maßnahmen ausschließen. Nur eine sozialistische Wirtschaft kann die Mammutaufgabe einer sozialen und ökologischen Verkehrswende stemmen.
Eine kleine Aufgabe, aber ich finde, du hast die Probleme, vor der soziale und ökologische Lösung im Kapitalismus in Bezug auf die Autoindustrie steht, extrem gut und nachvollziehbar dargelegt. Und auch wenn wir es uns wünschen würden, aus denen wird man in einem profitgetriebenen System nicht einfach ausbrechen können. Auch wenn man an kleinen Stellschrauben, wie es ja gerade versucht wird, auch drehen kann, aber das wird die fahrende Lokomotive der Umweltzerstörung im Großen und Ganzen nicht aufhalten. Insofern danke dir, Dominik, für deine spannenden Recherchen zur Autoindustrie.
Gerne.
Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Samstag auf Spotify, Apple, iTunes und wo ihr sonst gerne Podcast hört. Und falls ihr Lust habt, auch selbst anzupacken und mitzuhelfen beim großen Weltrekord-Plakatieren, das wir als Junge Linke geplant haben, dann könnt ihr euch da jetzt auf unserer Website anmelden. Das findet von 27. bis 28. April in St. Pölten statt. Und dort werden wir eben versuchen, für die EU-Wahl, für den Wahlkampf, der jetzt ansteht, einen Weltrekord im Plakatieren aufzustellen. Ob wir das schaffen werden, können wir nur gemeinsam rausfinden. Aber je mehr helfende Hände, desto besser. Das heißt, einfach auf www.jungelinke.at gehen und jetzt dafür anmelden. Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!